Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 402 des Deutschlandfunk-Politik-Podcasts aus dem Deutschen Bundestag. Genauer gesagt aus der Westlobby. Am Abend des Tages, an dem Olaf Scholz hier bei uns gegenüber im Plenarsaal des Bundestages als sechster deutscher Bundeskanzler, es waren nur Männer bisher, die Vertrauensfrage stellte. Und am Ende der Sitzung von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas folgende Antwort darauf bekam.
Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Ja-Stimmen nicht erreicht. Ich werde dem Bundespräsidenten unverzüglich das Ergebnis der Abstimmung mitteilen. Wir sind damit am Schluss unserer Tagesordnung, auch der Ampel. Die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages findet am Mittwoch, also, den 18.
Bundestagssitzung aus, Ampel aus, der Politik-Podcast beginnt mit Stefan Detjen am Mikrofon und
Ann-Kathrin Büsker
und Gudula Geuter in der Eigenschaft als Beobachterin der Grünen ein bisschen, vor allem aber als Rechtskorrespondentin und eine Korrespondentin, die auch 2005 im Bundesverfassungsgericht saß, als das schon einmal zu entscheiden hatte.
Nein.
Über die Auflösung eines Bundestages.
Also damit hast du schon weit vorgegriffen. Hinter uns hört man es vielleicht klappern. Da bauen gerade die Kollegen von Phoenix und RTL, die ja auch so wie wir den ganzen Tag aus dem Bundestag gesendet haben, ihre Fernsehstationen ab. Ich hoffe, das stört die Akustik nicht allzu sehr. Ich glaube, es wird es auch während dieses Podcasts allmählich nachlassen, denn die sind hoffentlich bald fertig. Ja, das war ein, ich würde mal sagen, also man kann irgendwie sagen, ein historischer Tag. Ich würde sagen, das steht dann in den Geschichtsbüchern und am 16.12.2024
als eine von jetzt sechs, ja.
Erwartungsgemäß verlor Olaf Scholz diese Vertrauensfrage wunschgemäß. Also historisch, aber irgendwie eigentlich überraschungsfrei und trotzdem voller interessanter Beobachtungen. Oder was fiel euch besonders auf?
Also ich habe mich heute Vormittag vor allem auf der Fraktionsebene rumgetrieben. Es gab ja vor der Sitzung im Plenum noch Fraktionssitzungen und entsprechend auch Statements der Fraktionsvorsitzenden. Und ich fand es eine interessante Atmosphäre, weil man würde jetzt ja denken, na, historischer Tag, fühlte sich nicht so an, fühlte sich gar nicht so an. Man konnte beobachten, dass ganz viele Abgeordnete schon Videos für Social Media gemacht haben. Ja, Olaf Scholz hat die Vertrauensfrage verloren. Moment, ja, also so weit ist ja noch gar nicht. Das fand ich schon wirklich interessant, dass das Ergebnis da an einigen Stellen schon vorweggenommen wurde und einfach so die Stimmung teilweise auch gelöst war. Wenn du die Leute dann angesprochen hast, haben sie dir gesagt, nein, wir nehmen das heute alles sehr, 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 sehr ernst. Und ja auch die offiziellen Statements waren entsprechend. Und der Wahlkampf, der schien auf jeden Fall auch schon durch, ist ja auch Teil dieses Social-Media-Statements aufnehmen. Das ist sozusagen für ganz viele Abgeordnete der Ausgangspunkt für den Wahlkampf, den sie damit jetzt einläuten.
Aber das ist ja oft so. Ich habe das auch so erlebt. Als ich mittags in den Bundestag reinging, bin ich erstmal mit dem Fahrstuhl auf die Fraktionsebene gefahren, wo am Vormittag noch Fraktionssitzungen stattgefunden haben und stand da in einem Fahrstuhl umringt von Grünen und FDPlern. Mhm. Und die Stimmung war bombig. Es wurde gesterzt und das ist ja ein Limettenaufzug. Irgendwie Limette ist irgendwie gelb-grün und irgendjemand sagte, geht's rauf oder geht's runter? Nein, der Fahrstuhl fuhr rauf. Und also es war gute Stimmung. Und trotzdem, als wir die Debatte gehört haben, ich finde, es war schon spürbar, das ist ein historischer Tag.
Ja, jein. Es war, wenn man jetzt mit der hehren Herangehensweise des Verfassungsrechts darauf guckt, kam das eigentlich nicht vor und wurde dem auch nicht gerecht. Und es war ein historischer Tag, weil in einer solchen Weise wirklich krachend der Wahlkampf ja nicht eröffnet wurde, aber eine neue Phase des Wahlkampfs eingeleitet wurde, dass mich das doch gewundert hat. In einer Schärfe und auch wirklich durchgezogen reiner Wahlkampf, dass ich das doch beachtlich fand.
Das fing ja damit an, dass Olaf Scholz gleich am Anfang seiner Erklärung deutlich gemacht hat, zu wem er spricht. Nicht zum Plenum des Deutschen Bundestages, das vor ihm sitzt und
das
über
zu
ihn abstimmt,
hat,
sondern wo klar war, der hat die Bürgerinnen und Bürger, seine Wähler am 23. Februar im Blick.
Bei dieser Wahl können dann die Bürgerinnen und Bürger den politischen Kurs unseres Landes vorgeben. Darum geht es. Die Vertrauensfrage richte ich deshalb heute an die Wählerinnen und Wähler. Sie lautet, trauen wir uns zu, als starkes Land kraftvoll in unsere Zukunft zu investieren? Haben wir Vertrauen in uns und unser Land? Oder setzen wir unsere Zukunft aufs Spiel?
Und das Beachtliche dabei, fand ich, hat dann noch hinzugefügt, und diese Entscheidung ist von einer solchen Tragweite, dass ich sie dem Souverän vorlegen möchte, also den Bürgerinnen und Bürgern. Und das war die einzige Begründung, die er gegeben hat, warum er die Vertrauensfrage stellt. Also die einzige Begründung war Wahlkampf.
Aber es war im Grunde was schlichtweg falsch, was er gesagt hat. Er richtet die Vertrauensfrage nicht an die Bürgerinnen und Bürger, er richtet sie. Aber Gudula, da werden jetzt manche sagen, das ist Verfassungsrechtler Kleinkram. Er richtet sie an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die haben entschieden.
Naja, es ist schon auch, wir haben viel von Respekt gehört. Und zwar nicht nur von Olaf Scholz mit Bezug auf seinen früheren Wahlkampf, sondern dann auch von Friedrich Merz und so weiter. Und ich finde, dass in dem Fall, wenn es ja wirklich um eine ureigenste Entscheidung jedes einzelnen Abgeordneten auch über seine eigene Zukunft geht, finde ich das eine Frage des Respekts, diese Menschen wenigstens zu adressieren. Aber das ist.
Ich glaube, wir müssen für die Hörerinnen und Hörer vielleicht einmal kurz zurückdröseln, weil ihr kommt jetzt schon in die Feinheiten, denen, glaube ich, nicht alle so hundertprozentig folgen können. Also wir haben ja diese Vertrauensfrage heute gestellt bekommen von Olaf Scholz, weil er Neuwahlen herbeiführen möchte, weil er keine Mehrheit mehr hat. Es gibt nur noch eine Minderheitsregierung. Rot-Grün bleibt übrig, nachdem die FDP ausgeschieden ist. Damit kann man halt nicht mehr so richtig gut Gesetze machen. Deshalb die vorgezogene Neuwahlen. Und ich weiß, wir haben im Podcast schon an einigen Stellen darüber gesprochen, aber vielleicht müssen wir es nochmal adressieren. Warum geht er jetzt diesen Weg? Warum muss er quasi die Vertrauensfrage stellen, um Neuwahlen zu bekommen?
Also es gibt dafür verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Es gäbe die Lösungsmöglichkeit, dass Olaf Scholz zurücktritt. Dann gäbe es ein weiteres Prozedere. Das wäre aber natürlich nicht opportun, wenn er wieder antreten will. Das tut man nicht. Also vernünftigerweise tut man das nicht. Es gäbe die Möglichkeit, dass das Parlament entscheidet, dass er gehen soll. Das kann das Parlament aber nur tun, wenn es stattdessen jemand anderen aufstellt.
Das ist das konstruktive Misstrauensvotum.
Das ist das konstruktive Misstrauensvotum. Und ansonsten gibt es eben diese Möglichkeit, die Artikel 68 des Grundgesetzes vorsieht, die Vertrauensfrage, die eigentlich ursprünglich eine Vertrauensfrage sein sollte. Das heißt, eigentlich ist das wohl so gedacht, dass der Kanzler sich des Vertrauens seiner Leute und des Bundestages versichert. Und in der Mehrzahl der Fälle in der Vergangenheit war es aber schon so, dass diese Frage so gestellt wurde, dass der Kanzler in Wirklichkeit ein Nein hören wollte und damit es zur Auflösung des Bundestages kommen sollte. Kurze Antwort auf deine Frage, weil es für ihn die einzige Möglichkeit ist.
Eine unechte Vertrauensfrage, wie manche sagen, oder das Bundesverfassungsgericht sagt, eine auflösungsgerichtete Vertrauensfrage. Aber das alles ändert nichts dran. Politisch ist es heute der Tag gewesen, an dem eben das Scheitern der Regierung besiegelt wurde. Und wir wissen seit dem 6. November, dass diese Regierung endgültig gescheitert ist. Der Tag, an dem Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner ja nach der einen Lesart mit einem rüden Fußtritt aus dem Kanzleramt rausgeschoben oder rausgetreten hat, nach der anderen Lesart die Konsequenz aus einem geplanten Bruch der Regierung durch die FDP gezogen hat. Und wie das gewirkt hat, das ist heute, finde ich, in dieser Debatte noch mal sehr deutlich geworden. In dieser Härte, mit der sich die Parteien da, die Akteure der Parteien gegenübergetreten sind, die jetzt, nehmen wir die FDP in den letzten 3 Jahren, aber wenn wir auch auf Union und SPD schauen, die über fast ein Vierteljahrhundert dieses Land gemeinsam regiert haben und hier wirklich hart aufeinander getreten sind. Olaf Scholz hat das nochmal fortgesetzt, was er bei dieser persönlichen Erklärung über den Finanzminister am 6. November schon gesagt hat, die FDP ist schuld, und er hat das jetzt so gewendet.
In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land.
Also da hört man schon, was da für Stimmung im Parlament war. Das war gegen die FDP. Und Friedrich Merz hat das dann aufgegriffen, ganz am Anfang seiner Rede, nach dem Bundeskanzler, und hat gesagt, er kann ja hier nicht für die FDP sprechen, die sich da vielleicht nicht so äußern kann. Und Friedrich Merz sagt dann,
so wie Sie die FDP und insbesondere Christian Lindner hier heute Morgen adressiert haben, war ja auch sehr respektvoll, was da von Ihnen kommt. Meine Damen und Herren, das ist nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit.
Und er hat eben in dem Statement nach der Verkündung des Ergebnisses oben auf der Fraktionsebene hier im Reichstagsgebäude nochmal gesagt, das war eine wirkliche Niedertracht, und hat Bezug genommen auf diesen Pakt, den man ja auch geschlossen hat, dass man im Wahlkampf fair zueinander sein möchte und hat das in diesen Kontext gestellt. Also das heißt, obwohl Merz selber auch wirklich hart ausgeteilt hat.
Oh ja, das kam mir jetzt auch gerade in den Sinn, als du das gesagt hast.
Aber wie gesagt, alles Parteien, die gerade vor ein paar Wochen noch zusammen regiert haben oder in Zukunft miteinander regieren müssen oder wie wollen. Merz. Und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, die Union, gerade die CSU, will nicht mit den Grünen. Aber was Robert Habeck heute gegen die Union ausgeteilt hat, war auch nicht ohne.
Wer die Union wählt, kriegt unsolide Finanzen. Kriegt keinen Klima- und Naturschutz und er kriegt vor allem eine Politik, die nur denen gibt, die schon haben.
So, also es ging persönlich zu, zum Teil würde ich sagen unversöhnlich. Was sagt uns das über diesen Wahlkampf, der uns jetzt zunächst bevorsteht und dann über die Fähigkeit der Akteure, die in ein paar Monaten dann zusammen mindestens Koalitionsverhandlungen führen oder zusammen wieder eine Regierung bilden?
Ich glaube, das wird in den nächsten Wochen wirklich sehr, sehr shady. Wir hatten ja heute auch so ein paar Momente, ich habe es gerade schon eingetextet. Friedrich Merz hat ja an einer Stelle Olaf Scholz geradezu nachgeäfft. Ich hatte auch den Eindruck, dass Friedrich Merz sich so ein bisschen hat provozieren lassen in seiner Rede. Olaf Scholz hatte in seiner Rede schon zahlreiche höhnische Zwischenlacher, insbesondere aus der AfD-Fraktion. Friedrich Merz hat dann viele Zwischenrufe aus der SPD abbekommen und er ist darauf eingestiegen. Er hat sich darauf eingelassen und hat sich dann, glaube ich, reizen lassen, so eine Anekdote zu erzählen von einem Europäischen Rat. Die habe ihm ein Staatschef eines kleineren europäischen Landes gesagt, der eben in dieser Situation des Rates zu Scholz gegangen sei, der dort mit verschränkten Armen gesessen habe. Und der europäische Staatschef habe dann gesagt, Olaf, sag du doch auch mal was. Und dann kommt jetzt die Situation, die Merz nachgeäfft hat. Er verschränkte im Plenum seine Arme und machte Scholz nach der
Nö,
du hast doch auch nichts gesagt, gesagt habe. Es war wirklich so ein Nach-F-Moment, wo wir, wenn wir so über Anstand reden, irgendwie auch in Bereiche kommen, die sich für mich als Beobachterin irgendwie zumindest unangenehm anfühlen. Und was für mich auch nochmal zeigt, wie schwierig das zwischen Scholz und Merz ist, wie wenig die miteinander können. Darüber haben wir im Politik-Podcast hier auch schon vielfach gesprochen. Und das hat sich heute einfach auch nochmal wieder gezeigt.
Wobei es ja nur eine Konstellation gibt, in der die zusammen müssen. Scholz hat klar gemacht, wenn er verliert als Kanzlerkandidat, wenn er nicht Kanzler wird, ist er draußen. Also es gäbe eigentlich nur die Konstellation, Scholz gewinnt überraschend und Merz steht vor der Frage, ob er unter Scholz in die Regierung eintreten will.
Die beiden Personen ja, aber die Parteien die kann Parteien ja durchaus nicht. Sein. Und da ja. Hat Merz eben in dem Statement oben auch nochmal gesagt, dieser Wahlkampf wird hart und das merkt man schon an der SPD und das wird vor allem an der SPD liegen. Also klare Zuschreibung.
Das ist ja immer das Narrativ, was die haben, dass die SPD so fies sei im Wahlkampf.
Ja, das wird aber sicherlich in unterschiedlicher Konstellation auch für andere Parteien gelten. Auf ganz andere Weise werden es die Grünen und auch die AfD sein, die gerade beim Winterwahlkampf, wenn es früh dunkel wird, nachts besonders betroffen sind. Und das ist wirklich ein Wahlkampf, wo einige Härte zu erwarten ist.
Wir haben noch im Ohr, es gab vor kurzem, vor ein paar Tagen, gab es eine Sendung von Joko und Klaas, wo diese Akteure, Scholz, Merz, Habeck, aufgetreten sind und im Grunde einen fairen, ja nicht einen fairen Wahlkampf versprochen haben, aber die Kompromissfähigkeit, den Respekt unter den demokratischen Kräften in der Demokratie versprochen und gepriesen haben und als so notwendig für das Funktionieren dieser parlamentarischen Demokratie erklärt haben. Versprochen und schon gebrochen jetzt heute?
Naja, darauf wurde teilweise ja eben auch Bezug genommen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das hatte ich als Pakt bezeichnet. Mhm. Ja, ist eine Frage des Grades, des Anstandes, den man damit meint und damit erwartet. Und du hast aber auch noch gefragt, was bedeutet das für eine spätere Zusammenarbeit? Das ist auf einer persönlichen Ebene zum Teil sicher ganz schwierig. Und die Ebene Merz-Scholz hast du eben angesprochen. Das ist eine Konstellation, die kaum eintreten wird. Ansonsten aber, was Parteien betrifft, würde ich sagen, das sind Profis und danach arbeitet man zusammen. Mhm. Also die Sorge hätte ich nicht, wenn es nicht ganz einzelne Personen betrifft.
Ich fand aber interessant, Robert Habeck ist da ja sozusagen drauf eingegangen, hat in seiner Rede auch nochmal Bezug genommen auf die Ampelkoalition, wo man ja an vielen Stellen auch wirklich schlecht miteinander umgegangen ist. Und er sprach von einer Art Wasserschaden, die diese Ampel möglicherweise angerichtet hat. Und man müsse verstehen, was da schiefgelaufen sei, warum man immer wieder aneinander geraten sei. Gerade die Akteure, die eben aus unterschiedlichen Lagern kommen. Und für ihn das Fazit, wir müssen am Ende in der Lage sein, wirklich aufeinander zuzugehen. Also er hat nochmal darauf abgestellt, dass man aus dieser Ampel was lernen will, was, das bleibt offen. Er gibt sich da gerne ja auch den Habitus desjenigen, der, während die anderen alle aufeinander eindreschen, derjenige ist, der die Dinge versteht und alles ganz staatsmännisch angeht. Also zumindest in seiner Rede, obwohl er dann ja auch auf die Union draufgegangen ist, der Zeigefinger so, ich meine das schon auch noch, ich habe das nicht vergessen, was ich bei Joko und Klaas in die Kamera gesagt habe.
Haben auch andere getan. Merz hat auch mehrfach gesagt, einmal in der Rede, einmal eben wieder oben. Nach dem 23. gibt es den 24.
Ja, ich würde da noch mal eine andere Interpretation in den Raum stellen. Wenn wir das hier als ein Muster für diesen Wahlkampf sehen, nicht für künftige Regierungszusammenarbeit, sondern das ist ein Parlament, das jetzt im Wahlkampf ist, dann ist das der Wille, den wir gesehen haben bei den politischen Kräften der Mitte, die wissen, sie müssen und sie wollen in künftigen Konstellationen miteinander koalitionsfähig sein, die aber jetzt heute demonstriert haben, wir können einen harten, polarisierten Wahlkampf in der Mitte des demokratischen Spektrums führen. Teilweise war das ein Grad an Polarisierung, wie wir sie lange nur erlebt haben, zwischen den Parteien der Mitte und der AfD. Ich glaube, das war auch der Versuch, der gezielte Versuch von denen, der AfD, dieses giftige Instrument aus der Hand zu nehmen und zu sagen, wer sozusagen eine Partei sucht, die scharfe Kante zeigt, die sich abgrenzt von anderen, der muss nicht AfD wählen. Der kann jeden dieser Akteure wählen, der hier gezeigt hat, ich weiß schon, was der Unterschied zu den anderen ist und ich gehe bis an die Grenze der Belastbarkeit, um die auch zu attackieren.
Interessantes Experiment, auch eine Art Pakt.
Kann ja, man das genau, das wäre sozusagen dann der Vorwurf, abgekartetes Spiel. Die demonstrieren uns hier was, was sie dann im nächsten Moment gar nicht mehr halten. Wir haben ja auch erzählt, sozusagen stehen sie im Lift, dann geht's wieder ganz prima zusammen. Mhm. Aber ich glaube, das ist Politik und das ist sozusagen ein Versuch auch wieder einer Repolitisierung der politischen Mitte, die ja lange auch in den Merkel-Jahren lange unter dem Vorwurf stand, keine Polarisierung mehr zu erzeugen.
Das klingt für mich plausibel, aber nicht als Absprache. Nee, also das klingt für mich plausibel
aber als eine
Plan.
Gemeinsame Lehre. Als eine
das
gemeinsame
kann sein, dass
Lehre.
Jeder für sich eine solche Lehre zieht.
Ich würde aber sagen, dass an einigen Stellen über die Grenze hinausgegangen wurde, weil insbesondere in der Rede von Friedrich Merz sind mir einige Dinge aufgefallen, die so nicht zutreffend sind, die in der Überspitzung in die Verfälschung gehen. Also insbesondere der Punkt, wo er über die Dunkelflauten gesprochen hat, das ist im Moment ein Problem in der deutschen Stromversorgung. Aber wenn er davon erzählt, dass irgendwie die Ampel ein Kraftwerk nach dem anderen abgeschaltet habe, dann schiebt er hier politisch einen Buhmann zu, wo der Buhmann nicht klar hingehört. Und er sprach dann von Strompreisen von 1 Euro pro Kilowattstunde, die Menschen jetzt zahlen müssten. Das ist de facto nicht richtig, weil die Leute nicht am Spotmarkt ihren Strom einkaufen. Also insofern, da geht es schon über das hinaus, was ich noch als anständig tatsächlich in der thematischen Auseinandersetzung betrachten
würde. Ja, das müsste man dann aber gleich auch noch anderen Parteien zuschreiben. Wir hatten bei Herrn Mützenich wieder die Erwähnung der großartigen China-Reise, wo der Kanzler das Weltgeschehen gedreht hat oder so.
Also naja, es war, also das kann man erzählen, die Szene. Mützenich steht vorne, bedankt sich beim Herrn Bundeskanzler dafür, dass er uns vor einem Atomkrieg bewahrt hat, indem er nach China gefahren ist. Und dann kommt, ich saß oben auf der Tribüne, kommt ein Zwischenruf in einem schrillen Ton, wo alle sich umdrehten und guckten, wo kam der denn her? Wir konnten das von da nicht sehen, wo ich saß. Ich saß da über der linken Fraktion auf der Pressetribüne und alles guckte, was war das denn? Und das klang, als sei da irgendein Randalierer in den Plenarsaal gegangen und hätte da von hinten irgendwas reinkrakeelt. Nach dem Ende der Sitzung stehe ich da drüben und der Toni Hofreiter kommt und erzählt, er war das. Toni Hofreiter war dieser Krakeeler und ist auch ganz stolz drauf und sagt, er habe dazwischen gerufen, skandalöse Legendenbildung. Also das ging wirklich munter her zwischen den ehemaligen oder immer noch aktiven Partnern. Zum Bild gehört ja auch, dass die Grünen nach der Rede des Bundeskanzlers keine Hand zum Applaus erhoben haben.
Zwischendrin aber an einigen Szenen, wo es um Inhalte ging, schon.
Ja, und das aber auch nur manchmal nur zwei. Ja, also ich habe sehr drauf geachtet und es war insgesamt sehr schwerlich, wie ich überhaupt den Umgang mit der Ampel sehr interessant fand. Da war einmal Olaf Scholz, der sich eben nochmal bemüht hat, darzustellen, es hätte sich ja lohnen können und sein Bemühen zusammenzuhalten herausgestrichen hat. In dem Zusammenhang dann natürlich auch die Schuldzuweisung an den bösen Christian Lindner mit all dem Vokabular, das dann wieder folgte. Auf der anderen Seite Christian Lindner, der wirklich überhaupt kein gutes Haar an der Ampel zumindest in den letzten Monaten gelassen hat, in einer Schärfe, dass ich das wirklich beachtlich fand, dass man sich doch irgendwie überlegen musste, dass er doch tatsächlich diese Regierung noch angehört hatte. Natürlich jeweils bezogen auf Versäumnisse des anderen Koalitionspartners. Also das, was Frau Baaster sagte von auch die Ampel ist zu Ende, das wurde hier wirklich deutlich demonstriert.
Es war ja interessant, dass eine Frage immer wieder explizit angesprochen wurde. Das war letztlich auch von denen, die sich da so gebalgt haben im Plenarsaal, die da so aufeinander losgegangen sind, doch etwas, wo man gemerkt hat, das treibt die um. Was lernen wir daraus? Ja. Was lernen wir aus dem Scheitern dieser Ampel? Und wenn man genau hingehört hat, zwischen diesen schrillen, zwischen diesen harten Tönen, gab es eben mal sowas wie Versuche, Lehren daraus zu ziehen.
Ja, ich habe ehrlich gesagt da jetzt keine überzeugende Antwort gefunden. Ich fand in dieser Auseinandersetzung noch mal interessant die Frage, wie man jetzt dazu steht. Da hatten wir einerseits, und das war nicht in der heutigen Debatte, sondern von heute Morgen, eine Interviewäußerung von Rolf Mützenich, der vom Tag der Erleichterung gesprochen hat, worauf dann auch einige Bezug genommen haben in unterschiedlicher Form, auch jetzt gerade wieder Dobrindt oben, der das nochmal heftig unterstrichen hat, aber auch Robert Habeck, der das kritisiert hat und gesagt hat, erstens hat das echt einen Schaden, was hier passiert, zur Folge. Und zweitens wissen wir auch gar nicht, ob es besser wird oder wann es besser wird. Also ich habe auch wahrgenommen, dieses Hadern damit und die Suche nach Lehren, aber so richtige Lehren habe ich nicht gefunden.
Na, ich würde zwei Lehren, und zwar in dieser Spannbreite eben das eine, worüber wir eben gesprochen haben, zu demonstrieren, wir können auch gegeneinander, wir sind sozusagen nicht das System, die Altparteien in der Mitte und Alternativen gibt es nur am Rand. Lehre Nummer eins und Lehre Nummer zwei, eben geradezu konträr dazu, ist der Wahlkampf zu Ende, dann muss Kompromissfähigkeit hergestellt werden. Und das ist dieser Koalition eben nicht gelungen. Habeck hat das sehr deutlich gemacht in seiner Rede, hat eben nochmal dieses Kernelement der Demokratie in einem politischen System mit Mehrheitswahlrecht betont. Da müssen Parteien am Ende Koalitionen bilden und müssen zusammen regierungsfähig sein. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt in der Debatte heute nicht deutlich geworden, aber wenn man mit den Akteuren spricht, wenn wir in Hintergrundgesprächen mit denen sind, höre ich immer wieder raus, dass die das echt umtreibt. Wie macht man das? Wie bildet man eine Koalition in Zeiten, in denen möglicherweise Koalition eben immer bedeutet, da sind politische Kräfte zusammen, die also mindestens eine riesige Spannbreite haben oder unter Umständen eben eigentlich nicht zusammen wollen?
Ich finde deine These interessant und nachdenkenswert. Ich bin aber nicht sicher, ob diese Strategie, die du daraus gearbeitet hast, tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern einen Nerv trifft. Weil was während der Ampelkoalition ja Menschen immer wieder wirklich aufgeregt hat, das haben mir viele gespiegelt, waren eben diese permanenten Streitigkeiten und dieser ja teilweise schon nicht gute Umgang miteinander. Also wie Akteure, die eigentlich zusammenarbeiten für das Land, im besten Fall, miteinander umgegangen sind und eben nicht gut. Und sie haben sich in Streitigkeiten verloren. Und deshalb bin ich nicht so sicher, ob diese Polarisierungsszene, die du aufmachst, tatsächlich insoweit dabei hilft, die Menschen zu überzeugen. Weil, also wenn man Polarisierung will, dann gibt es ja eigentlich ein Angebot
also
im undemokratischen Spektrum.
Ja, ich glaube, man kann es nicht wirklich vergleichen. Also das Argument kann ein Hinweis sein, aber das, was wirklich nervte, war ja der Streit derer, die eigentlich zusammenarbeiten sollten. Und jetzt haben wir einen Schnitt, jetzt haben wir den Wahlkampf und heute wurde nochmal gezeigt, wer das hat. Aber was du sagst, glaube ich, hat trotzdem viel für sich, weil eben viele Leute diesen Streit eben nicht haben wollen und die nicht in dieser Schärfe haben wollen. Und diejenigen, die ihn haben wollen, die können sich jetzt vielleicht nochmal nach Alternativen zur Alternative umgucken. BSW ist im Übrigen auch ganz gut da drin. Nur, dass jetzt deswegen alle aufeinander eindreschen, ich glaube, dafür gibt es auch zu viele Leute, die diese Aggression eigentlich nicht schätzen. Also insofern klingt für mich plausibel, aber... Ja,
die werden versuchen, Konturen rauszuarbeiten. Das würde ich mal mitnehmen. Die werden versucht, sehr konturiert in diesen Wahlkampf einzusteigen.
Auf jeden Fall.
Und wenn wir nochmal wirklich auf der Ursachenebene, auf der Ebene der Frage, warum ist diese Ampel gescheitert, schauen, dann finde ich es interessant, dass diese Ampelkoalition ja sozusagen ein Fundus ist, wo alles Mögliche drin ist. Da ist auch drin, wie es funktionieren kann. Also gehen wir nochmal an den Anfang zurück, Koalitionsverhandlungen, ihr erinnert euch alle, und haben gesagt, na, das dauert 2 Wochen, sobald die in größeren Arbeitsgruppen sind, kriegen wir Papiere zugeschoben und können über Streit und Ringen und so weiter berichten. Nichts dergleichen. Total vertrauensvoll wurde zusammengearbeitet, Sie kommen strahlend mit einem Koalitionsvertrag raus. Dann treten sie ihre Regierung an, nach wenigen Wochen Frontal-Vollangriff Russlands auf die Ukraine. Die ganze Agenda ändert sich. 100-Milliarden-Paket, Zeitenwende, Kurswechsel. Die Grünen und die SPD müssen Sachen machen in der Verteidigungspolitik, von denen sie nicht zu träumen gewagt haben, und machen das. Das funktioniert. Und dann kommt eigentlich erst der Moment, würde ich sagen, November letzten Jahres, das Bundesverfassungsgericht zieht ihnen den fiskalischen Boden unter den Füßen weg. Das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Und sie können nicht mehr das machen, womit Koalitionen sich seit Generationen in Deutschland immer wieder zusammengekittet haben. In die Tasche greifen, Geld rausholen und jedem das finanzieren, was er irgendwie noch will. Und womit man Fraktionen und Wählerklientels und so weiter beruhigen kann. Das funktioniert auf einmal nicht mehr und in dem Moment geht's auseinander.
Wobei man, glaube ich, festhalten muss, dass bis dahin schon an ganz vielen Stellen Bruchlinien ja entstanden sind, dadurch, wie man miteinander umgegangen ist. Das Heizungsgesetz ist dabei ein Beispiel. Die Kindergrundsicherung könnte man auch als Beispiel nennen, wo die wirklich sich unangenehm behakt haben. Und wo Taurus-Debatte kann man auch tatsächlich als Beispiel heranziehen, wo sich einfach auch Koalitionspartner voneinander entfernt haben.
Damals noch Leo-Debatte, genau.
Stimmt, wir haben es erst mit Panzern durchgetanzt, später dann mit dem Taurus. Und ich glaube, so hat man sich Schritt für Schritt bei unterschiedlichen Themen einfach voneinander wegentwickelt und nie das Momentum geschafft, wieder die Leute auch zusammenzubringen, insbesondere auf Ebene der Fraktion.
Würde ich auch so sehen. Also ich glaube auch, da gab es schon vorher sehr, sehr viel von gegenseitigen öffentlichen Angriffen. Das ist uns auch richtig aufgefallen, schon vor dem russischen Angriffskrieg. Aber es gab eben gleichzeitig dieses für mich wirklich beachtliche Bemühen, es trotzdem auf die Reihe zu kriegen. Und das hat man ja zum Beispiel gemerkt bei diesen jungen grünen Abgeordneten. Das war nicht nur die Vernunft der Koalition gegenüber, sondern auch sozusagen die Vernunft der Weltlage gegenüber, aber eigentlich gegen alles, was mal die gewachsene Überzeugung war, jetzt diese Konsequenzen aus der sogenannten Zeitenwende mitzumachen. Also das heißt, die Bruchlinien gab es. Es gab aber eben schon auch immer noch dieses, nee, wir sind jetzt eine Koalition und wir versuchen das zusammen. Und dass das wirklich nicht mehr geklappt hat, das würde ich auch so sehen. Das war die Entscheidung des Verfassungsgerichts.
Und deshalb sozusagen einerseits haben wir diese großen politischen Fliehkräfte in unterschiedlichen politischen Grundüberzeugungen, in Milieus, die nicht zusammengepasst haben und die dann irgendwann auseinandergestrebt sind. Ich glaube, etwas, was die Akteure hier beschäftigt, und das meinte ich eben auch so mit den Gesprächen, die wir als Hintergrundgespräche führen, wo mir das immer wieder begegnet, ist die Frage, wie macht man das technisch? Wie führt man technisch so eine Regierung zusammen? Und ich höre immer wieder, auch da stimmte einiges nicht. Da zeigen dann viele ins Kanzleramt und sagen, da stimmte was nicht. Einerseits wirklich auf der Ebene, welche Gesprächsrunden gibt es da? Welche regelmäßigen Abstimmungsformate? Nicht nur zwischen den Koalitionspartnern, sondern zum Beispiel auch zwischen einem Bundeskanzler und seiner Partei und seiner Fraktion. Bei Merkel gab es regelmäßig Freitag nachmittags eine Abstimmungsrunde. Partei, Kanzleramt, Fraktion. Da wurde auf die Woche zurückgeblickt, da wurde auf die nächste Woche vorausgeblickt. Gab es bei Scholz offenbar nicht mehr. Da lief das war der Versuch, das informell zu machen. Also das sind so ganz technische Fragen. Und dann nicht zuletzt eben, was für Figuren braucht man da, was für Personen braucht man da. Meine These ist ja, dass Scholz eben auch als Person nicht die Figur ist, die sowas zusammenbindet, der sozusagen in seinem Büro da im Kanzleramt die warme Kaminatmosphäre, da gibt es keinen Kamin, aber sozusagen die Atmosphäre herstellt, wo er, so wie Merkel das gemacht hat, jedem den Tee eingießt selber und die Leute fühlen sich angenommen und wahrgenommen und respektiert. Das ist der Scholz nicht. Und sowas braucht es aber wahrscheinlich in einer Koalition.
Ja, und auch so ein bisschen die Frage des Tons. Und ich habe teilweise auch gehört, die Frage der Offenheit. Wie weit erzählt man sich, wenn man auch mit den anderen geredet hat und so weiter. Also da hat von Anfang an vieles.
Das setzt ja sozusagen voraus, dass da im Kern ein Vertrauensraum ist. Und die haben oft, das hast du auch die Ebene, hast du oft angeschaut, Ann-Kathrin, sozusagen, dass da unterhalb der Ebene des Kanzlers, Vizekanzlers und Finanzministers die Ebene sozusagen der Manager war, der Kanzleramtschef. Wolfgang Schmidt für die Grünen, die Heiduck für die
Anja Heiduck und Steffen Sebisch.
Und Steffen Sebisch für die FDP. Da haben viele gesagt, das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber eben ich glaube, an der Spitze hat es einfach nicht funktioniert. Und meine These wäre, Das lag, sagen wir mal, an Scholz, vielleicht dann auch an Christian Lindner, aber jedenfalls der Kanzler ist dann zentraler Akteur.
Sie, Herr Scholz, haben Vertrauen nicht mehr verdient. Das hat Friedrich Merz heute in der Debatte gesagt. Und vielleicht bringt uns diese Aussage wieder zu dem, was wir hier heute im Bundestag erlebt haben. Wir haben ja interessanterweise auch ein paar Leute gesehen, die ihm, also Olaf Scholz, das Vertrauen ausgesprochen haben, von denen man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Beispielsweise einige AfD-Abgeordnete, die sich für Scholz entschieden haben. Die AfD-Abgeordnete Christina Baum hat tatsächlich nach der Abstimmung auch noch eine persönliche Erklärung abgegeben. Und sie hat es eben so begründet, dass Friedrich Merz sehr klar gesagt habe, dass er den Taurus liefern würde. Und aus ihrer Sicht würde das eine Eskalation des Krieges bedeuten, würde Deutschland in diesen Krieg hineinziehen. Und insofern ist Merz für Sie sozusagen der Kriegskanzler. Das ist etwas, was die AfD im Moment sehr intensiv spielt, was Alice Weidel vorher auch in einem Statement auf der Fraktionsebene entsprechend angekündigt hat, dass man das öffnen wird, dass es drei Abgeordnete geben würde, hatte sie angekündigt, die eben aus genau diesen Gründen für Olaf Scholz stimmen würden.
Was eben der Kern des Wahlkampfes bisher der AfD ist, ja, genau dieser Angriff. Und insofern vielleicht kein Wunder, dass es auch in diese Debatte geschafft hat, aber doch beachtlich, dass es das auch mit dem Abstimmungsergebnis in die Debatte geschafft hat.
Aber das heißt dann eigentlich, dass sowohl die SPD als auch die CDU mit Kernthemen im Wahlkampf in die Klientel und in die Thematik der Randparteien reingreifen. Bei der SPD Richtung AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht mit diesem Friedensthema, wie wir es jetzt gehört haben, erfolgreich, indem selbst AfD-Leute sagen, wir sprechen diesem Kanzler wegen dieses Themas das Vertrauen aus.
Wobei die SPD Union jetzt argumentieren würde, dass das schon immer ihr Thema war und sie nicht jetzt gezielt
reingreifen. Ja, natürlich, aber da sind sozusagen die Schnittmengen zum Rand hin und bei der Union dann mit dem Migrationsthema.
Ja, das sind aber natürlich auch die zentralen Themen, also reden die Leute auch drüber.
Lasst uns in diesem Podcast nochmal grundsätzlich über die Vertrauensfrage sprechen. Und wir haben nämlich auch von Hörerinnen und Hörern Fragen dazu bekommen, zumindest eine. Und jetzt ist Moritz Metz, unser Podcast-Redakteur, da. Moritz, eine spannende Frage oder interessante Frage, wo ich gar nicht weiß, ob wir die so beantworten können, hast du mitgebracht.
Ja, das ist unser Hörer Jasper, der uns bei Signal geschrieben hat, wo man uns übrigens immer gerne schreiben kann, genauso bei WhatsApp. Er hat geschrieben, ich habe im Deutschlandfunk vorher eine Aufzählung der bisherigen Vertrauensfragen in der Bundesrepublik gehört. Dabei ist mir aufgefallen, dass es auffällig viele SPD-Bundeskanzler gab, die dieses Instrument genutzt haben. Ist das ein Zufall?
Also ich kann erstmal bestätigen, dass es so ist. Es ist nämlich jetzt das 6. Mal gewesen, dass überhaupt eine Vertrauensfrage gestellt wurde. Und das war 72 Willy Brandt, 82 Helmut Schmidt, 82 Helmut Kohl, 2001 Gerhard Schröder, 2005 Gerhard Schröder.
Angela Merkel würde jetzt sagen, Männer.
Naja, da gab es nicht so viele Alternativen außer ihr selbst.
Es hätte aber anders sein können. Ja.
Ich würde diese Schuldzuweisung, die da drin liegt, obwohl wir jetzt nur Helmut Kohl von der CDU haben und sonst tatsächlich alles SPD-Kanzler waren, Gerhard Schröder sogar doppelt, würde ich trotzdem sozusagen diese Schuldzuweisung so nicht unterschreiben. Denn das waren völlig unterschiedliche Konstellationen. Wir hatten einmal Willy Brandt, das war tatsächlich auflösungsorientiert, aber eben auch nach einem Bruch der Zusammenarbeit. Der Bundestag wurde aufgelöst und Willy Brandt wurde in einer anderen Konstellation wiedergewählt. Dann hatten wir Helmut Schmidt, wollte anlässlich des NATO-Doppelbeschlusses die Truppen hinter sich versammeln und wollte sich bestätigt sehen. Dann überspringe ich mal.
Das hat 6 Monate, glaube ich, gehalten danach.
Also er hat danach gehalten und dann kam aber keine Vertrauensfrage, sondern dann kam das konstruktive Misstrauensvotum, das zu Helmut Kohl geführt hat, den ich jetzt mal kurz überspringe, weil um den geht es mir gleich. und dann kam einmal 2001 Gerhard Schröder, der das einmal als Züchtigungsinstrument genommen hat, nämlich verbunden hat mit der Sachfrage, gehen wir nach Afghanistan, mit Erfolg in seinem Sinn. Und dann eben auflösungsorientiert nochmal Gerhard Schröder, der nach der verlorenen Nordrhein-Westfalen-Wahl gesagt hat, er braucht eine andere Art von Rückhalt für seine Agenda. So, und warum habe ich jetzt so auf Helmut Kohl rumgeritten? Das war 1982, nachdem er also das konstruktive Misstrauensvotum erfolgreich als Kanzler sozusagen überlebt hat. Also er ist als Kanzler daraus hervorgegangen.
Phönix aus der Asche.
Genau, und kurz darauf hat er dann gesagt, wir mussten jetzt noch den Haushalt und anderes durchbringen und jetzt kann ich die auflösungsorientierte Vertrauensfrage stellen. Das ist eigentlich, wenn man da in Schuld- und Sündenfällen denken will, ist das der erste. Willy Brandt war eine andere Konstellation. Dem waren tatsächlich.
Warum Sündenfall?
Also
warum
nein, wenn man das so. Es gibt ja immer wieder die Kritik, dass die auflösungsorientierte Vertrauensfrage eben eigentlich Trickserei wäre. Und tatsächlich hat es nach dieser Frage von Helmut Kohl auch Leute gegeben, die dagegen geklagt haben. Und es hat eine Verfassungsgerichtsentscheidung gegeben. Und der sieht man an, dass es ziemlich lange Diskussionen gegeben hat.
Im Verfassungsgericht,
ja. Weil eben völlig klar ist und deswegen eben auch dieser Vorwurf der Trickserei, der da hin und wieder im Raum steht, weil eben völlig klar ist, ein Kanzler soll nicht nach Gutdünken sagen können, ach, jetzt passt es mir gerade gut für eine Neuwahl, wie wir das ja in Großbritannien zum Beispiel haben, mit sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten einer Regierung. Das soll es in Deutschland eigentlich nicht geben, das ist nicht Sinn der Sache, sondern es braucht tatsächlich die Notwendigkeit, stabile Verhältnisse herzustellen. Die Frage ist nur, wer entscheidet das? Und da hat das Bundesverfassungsgericht 1983, also nach dieser Dezember 82 Vertrauensfrage von Helmut Kohl, eine riesige Latte von Leitsätzen aufgestellt, was alles nicht geht. Es darf nicht den Zweck haben so und so, es darf nicht den Zweck haben so und so, es darf nicht den Zweck haben so und so. Naja, aber hier war es jetzt okay, weil irgendwie, was auch ja tatsächlich der Fall ist, war die FDP nach dem konstruktiven Misstrauensvotum und damit dem Wechsel der Regierungszugehörigkeit so sehr in Aufregung, dass das zu einer Instabilität geführt hat. Und das sind Maßstäbe, die dann später bei Gerhard Schröder, als er wieder diese auflösungsorientierte Vertrauensfrage gestellt hat, wieder herangezogen wurden. Und das war auch im Gericht wieder wild umstritten, weil einer, nämlich der Richter Jentsch, gesagt hat, ihr habt diese Maßstäbe nicht mehr beachtet und jetzt kann man ja machen, was man will. Weil wir können das gar nicht mehr überprüfen. Wir haben jetzt gesagt, der Bundeskanzler hat eine große Einschätzungsprärogative und der Bundespräsident wird ja häufig dann auch der Meinung sein, dass man jemanden nicht zum Regieren tragen kann, sozusagen. Und der hätte also gerne die Auflösung nicht ermöglicht. Während eine andere Richterin, Gertrude Lübbe-Wolf, im Gegenteil gesagt hat, wenn ihr sowieso den Bundeskanzler entscheiden lasst, ob er jetzt die Vertrauensfrage stellen will oder nicht, was mischt ihr euch da noch weiter ein? Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht. Aber insofern, das hat eine lange Geschichte und das ist eben auch schon immer umstritten gewesen mit dieser auflösungsorientierten Vertrauensfrage. Ich hätte in diesem Fall hier sehr, sehr wenig Schwierigkeiten, weil man nun, glaube ich, nicht bestreiten kann, dass der Kanzler keine stabile Mehrheit mehr hat.
Nein, ich glaube, das ist in diesem Fall ist das ein sehr klarer Fall gewesen, ja, dass das alle verfassungsrechtlichen Kriterien erfüllt und somit auch die letzte Notbremse eigentlich nicht mehr wirksam ist, denn das ist ja kein Automatismus. Bundeskanzler stellt Vertrauensfrage, Parlament entzieht ihm das Vertrauen, Neuwahlen. Da ist noch ein Akteur dazwischen, nämlich der Bundespräsident. Und der Bundespräsident kann die Auflösung des Bundestages erklären. Er muss es nicht. Auch der guckt sozusagen nochmal, wird dieses Instrument der Vertrauensfrage missbraucht. Diese Verfassung ist ungeheuer auf Stabilität angelegt. Diese Verfassung hat nach den Weimarer Erfahrungen ein ungeheures Misstrauen, das freie Spiel der politischen Kräfte zu entfesseln. Heute haben wir es erlebt. Heute haben wir erlebt, Koalition am Ende, Vertrauensfrage und im Bundestag geht das freie, aggressive, polarisierende Spiel der politischen Kräfte los. Ich muss jetzt noch mal erklären, hier kommen dauernd Besuchergruppen rein. Die haben auch eben erklärt, die sind nicht Leute, die uns hier zuhören und applaudiert haben, sondern hier kommen Besuchergruppen in den Bundestag und wir sehen jetzt auch der Kollege vom Bundestagsführungsdienst gibt denen ein Zeichen, ein bisschen leise zu sein, weil die sehen, dass wir hier irgendwas aufzeichnen.
Wir waren eben beim Bundespräsidenten und seiner Entscheidungsmacht. Der prüft zum einen, ob das nicht missbräuchlich ist. Der prüft aber zum anderen auch, ob nicht vielleicht noch was anderes geht. Also es ist auch jetzt so, dass der Bundespräsident in den kommenden Tagen mit den Fraktionsvorsitzenden noch mal sprechen wird. Und wir ahnen, was er am Ende entscheiden wird. Aber gleichwohl ist das Verfahren auch hier darauf angelegt, dass man erst mal guckt, ob nicht noch Stabilität möglich ist.
Herr Scholz, wollen Sie nicht doch noch mit Christian Lindner? Und dann wird Herr Scholz sagen, nein, ich will nicht mehr.
Nicht.
Und dann
ja, nicht nur die Ampelfraktionsvorsitzende.
Dann erklärt der Bundespräsident die Auflösung des Bundestags. Muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, das ist ein missverständlicher Begriff, denn der Bundestag ist damit nicht am Ende, er ist nicht aufgelöst. Die Abgeordneten sind da, nicht nur bis zum Tag der Wahl, sondern bis zu dem Tag, an dem ein neuer Bundestag zusammentritt. Auch da wieder, die Stabilität soll bis zum letzten Moment gehen. Es soll immer einen funktionsfähigen Bundestag
geben. Braucht es ja auch gerade in Zeiten wie diesen.
Natürlich. Was man hier auch besonders merkt, oft ist es ja so, dass sozusagen die letzten Wochen des Bundestages nochmal das sind, was in der Schule die Aktionstage waren.
Denn Fernsehgucken,
die Noten eigentlich schon geschrieben waren.
Naja,
aber diesmal ist das eben nicht der Fall, sondern diesmal sind noch richtig, dadurch, dass es so Hals über Kopf ging und Projekte noch offen sind, von denen möglicherweise auch mehrere und auch nicht nur Rot und Grün glauben, dass die noch abzuschließen wären, weil es ja sonst wieder monatelange Vorarbeit braucht. Deswegen kann es ja hier durchaus sein, dass dieser vermeintlich aufgelöste Bundestag noch einiges an Gesetzen macht.
Und auch da haben wir heute noch mal was gelernt, denn da gibt es ein paar Themen, das hat sich etwas mehr geklärt, dass die noch ein paar Sachen trotz allen Streits, den wir heute erlebt haben, zusammen beschließen werden.
Genau, die kalte Progression, da will man dran. Also entsprechend, dass die Steuertarifglättung wird umgesetzt, so wie es die Ampel sich ursprünglich mal überlegt hatte. Da wissen wir schon seit ein paar Tagen, dass die FDP das mitmachen wird. Jetzt hat auch die Union gesagt, dass sie das ebenfalls mitgeht. Also das macht man wirklich mit sehr breiter Mehrheit. Die Resilienz des Bundesverfassungsgerichts werden wir in dieser Woche sehen. Und dann sind, glaube ich, noch so ein paar Fragezeichen da. Ich weiß, dass die Union bei einigen Bundeswehrmandaten auch mitgehen möchte, das entsprechend möglich machen möchte. Es ist aber auch klar, dass einige Sachen nicht mehr umgesetzt werden. Wir wissen seit der letzten Woche, dass das Kraftwerkssicherheitsgesetz nicht mehr kommen wird. Also die Rahmenbedingungen, die den Ausbau von Erdgaskraftwerken möglich machen sollen. Und genau deshalb habe ich eben auch so auf die Aussagen von Friedrich Merz abgestellt, weil er ja angedeutet hat, Habeck wolle keine Gaskraftwerke ausbauen in Deutschland. Das Gegenteil ist der Fall. Durch dieses Kraftwerkssicherheitsgesetz wären genau dafür die Rahmenbedingungen geschaffen worden. Einige Unionsbundesländer wollten das. Es kommt jetzt nicht, also es macht die Union an der Stelle nicht mit. An ganz vielen Stellen auch schon klar, dass viele Sachen eben nicht mehr kommen werden.
Und es kommen auch kleinere Dinge noch, die gar nicht so im Rampenlicht sind. Zum Beispiel das Projekt Reform der Filmförderung soll mit Zustimmung der FDP von der alten Ampel nochmal verabschiedet werden.
Und andere Sachen gibt es, die wirklich noch heiß diskutiert werden. Zum Beispiel hatten wir ja vor kurzem die Einbringung des Gewalthilfegesetzes, das eigentlich keine Chance mehr hat.
Das was macht? Erklär das kurz.
Gewalthilfegesetz? Insbesondere, das ist ein Teil von verschiedenen Elementen, das mit Gewalt gegen Frauen umgehen soll. Und in dem Fall geht es um größere Unterstützung für Frauenhäuser, größere Unterstützung für Beratungsstellen. Und das schien erstmal einigermaßen aussichtslos, bis die Union gesagt hat, wenn ihr all die anderen Elemente, die in anderen Gesetzen stehen, noch verschärft auch noch mit reinnimmt. Also da finden auch tatsächlich noch Verhandlungen statt. Und so gibt es eben auch andere Elemente. Dieser Bundestag arbeitet noch wirklich. Mhm. Ich glaube, in diesem Fall sind die Chancen nicht so besonders groß. Aber daran merkt man eben, das ist jetzt nicht so, dass die schon so halb im Urlaub und im Wahlkreis sind, also Urlaub sowieso nicht, im Winterwahlkampf sind, sondern da ist noch an einigen Stellen Unsicherheit.
Und ich finde das auch deshalb interessant, weil wir jetzt ja sukzessive die Wahlprogramme der Parteien sehen. Das der Union kennen wir bereits seit dem Wochenende im konkreten Wortlaut. Das der SPD liegt jetzt auch da. Grüne und FDP werden im Verlauf dieser Woche kommen. Also die Parteien, die gute Chancen haben, in den nächsten Bundestag tatsächlich vielleicht auch wieder einzuziehen. Bei der FDP ein kleines Fragezeichen dran machen oder ein Sternchen dran schreiben. Also da sind jetzt auch inhaltliche Diskussionen möglich auf Basis der Wahlprogramme. Und wenn man da aktuelle Gesetzesvorhaben daneben legt, kommen natürlich jetzt auch Parteien in einen Rechtfertigungsdruck. Moment mal, in eurem Wahlprogramm steht, ihr wollt XY. Warum stimmt ihr denn jetzt nicht dem Gesetz zu, dass er genau das umsetzt?
So, also ein bisschen Politik haben wir hier auch im Bundestag noch anzuschauen, bevor wir dann nur noch auf den Straßen und Marktplätzen und Parteitagen Wahlkampf anschauen, mit einer ziemlich dicken Agenda. Dann kommt, kommt schon eine Weihnachtspause, würde ich sagen, mit einem Spezialprojekt im Politik-Podcast. Verkündige ich schon mal, hört rein, da kommen nochmal ziemlich interessante und ungewöhnliche Politik-Podcast-Folgen. Kann der Moritz, unser Redakteur, gleich noch was dazu sagen? Und dann geht's nächstes Jahr wie los?
Drei Königstreffen, die Dreikönigskundgebung der FDP in Stuttgart steht an.
Und Katharina ist dann bei der CSU in Seon. Da haben die also dann so Klausuren, klassische Jahresauftaktklausuren und Parteitreffen. Aber dann kommen schon die Sonderparteitage.
Und dann kommen genau die Programmparteitage. Zum Beispiel bei den Grünen hat es ja einen Wahlparteitag schon gegeben, aber es muss eben trotzdem noch mal ein Tag über das morgen vorzustellende Wahlprogramm dann debattiert werden. Eine Woche später macht das dann auch die FDP.
Zwei
Wochen später.
Hoffe ich.
Und dann kommen Parteitage der CDU und der SPD und dann geht der Wahlkampf richtig los und
ich glaube, das ist noch eine lustige Bemerkung am Rande. Dann ist der Wahlkampf natürlich schon in vollen Zügen. Und was immer diese Parteitage entscheiden, die Wahlplakate sind nicht nur längst gedruckt, die hängen auch schon längst.
Und in den Parteizentralen arbeiten die Agenturen. Also wirklich eine ungewöhnliche Phase, in der sich das alles überlagert, weil wir eben aus der laufenden Legislaturperiode raus in diesen Wahlkampf und in die vorgezogenen Neuwahlen gehen. Und im Politik-Podcast ganz am Ende, was erwartet uns? Moritz hat was vorbereitet.
Ja, da können wir dann vielleicht die Frage, die uns Timo noch geschrieben hat, beantworten. Der fragt, ob wir die Tendenz, dass der Wahlkampf zunehmend mit Emotionen statt mit Konzepten geführt werden wird, ob wir das auch so sehen, weil das in den USA so erfolgreich ist. Vielleicht können wir das dann besprechen in den nächsten beiden Politik-Podcast-Folgen. Da haben wir uns nämlich andere Politik-Podcastende eingeladen, also zum Beispiel die Lage der Nation von der Zeit, von der Welt und von der Tageszeitung Taz. Und mit denen wollen wir auch nochmal auf das Jahr zurückschauen und auch in das nächste Jahr hineinblicken. Wer da Fragen für uns hat, immer gerne her damit. Wir zeichnen allerdings schon am Dienstagabend auf.
Also sozusagen Politik-Podcaster und Podcasterinnen-Gipfel bei uns im Politik-Podcast. Ich bin gespannt. Das war's für heute aus dem Bundestag. Ich hoffe, die Nebengeräusche hier in der Lobby waren nicht zu störend. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns wie immer, wir freuen uns über Nachrichten, über Signal, WhatsApp an unsere Telefonnummer 0160 913 07 007. Danke Moritz Metz, dass du dabei warst, mit vorbereitet hast. Und danke an Christian Fischer, unseren Techniker hier im Bundestag. Tschüss.
Tschüss.